Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Das Theater Heilbronn ist im Oktober in ein Jubiläumsjahr gestartet. 10 Jahre Box gilt es zu feiern. Das junge Theater mit seiner Leitung und dem vierköpfigen festen Ensemble hat mittlerweile fast 200.000 Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene begrüßt. Es bietet ein buntes Programm für Menschen zwischen 4 und 99 Jahren an. Und die Theaterpädagogik, eine Abteilung mit 3 Kräften, hat alle Hände voll zu tun, um die Kontakte zu rund 40 Kooperationsschulen am Laufen zu halten. In 4 Theaterclubs dürfen alle, die mögen, auch selber mal die Bretter, die die Welt bedeuten, besteigen. Gefeiert wird das 10-Jährige nun unter anderem mit einem ganz besonderen Projekt, einer Uraufführung, die in Kooperation mit Drittklässlern aus Laufen entstanden ist. In Schreibwerkstätten durften die Mädchen und Jungen der Hölderlin-Grundschule ihre Themen zu Papier bringen. Die renommierte Autorin Christina Kettering hat den Stoff dann zu einem Stück zusammengefügt. Sie sagt dazu:
Ich mag es einfach, den Text abzugeben und diese Spannung zu haben, nicht zu wissen, was damit passiert. Aber es ist trotzdem immer sehr schön, einen Regisseur oder eine Regisseurin zu haben, bei denen ich merke, die nehmen den Text ernst. Das ist heute vor allem im deutschen Theater nicht unbedingt selbstverständlich, weil der Text manchmal als Material betrachtet wird. Ich verstehe, das hat auch seinen Reiz, da kann auch Gutes rauskommen, aber als Autorin, es gibt einen Grund, warum man ihn geschrieben hat und warum man ihn genau so geschrieben hat. Und ich muss das gar nicht, die Inszenierung genau auch so gemacht haben wollen, aber zu merken, da hat jemand das ernst genommen und sich mit dem Text befasst und nicht nur seine eigene Idee übergestülpt, das ist schön.
Die fantastische Verwandlung der Familie F, so der Titel. Mit diesem Text befasst haben sich unter anderem die Leiterin des Jungen Theaters Nicole Buhr und Regisseurin Stefanie Roschek. Und natürlich auch die Schauspieler Cosima Fischlein, Thomas Fritsche und Chris Carsten Roman. Mit ihnen allen spreche ich in diesem Podcast in Folge 77 der Hörbühne, ebenso wie mit Christina Kettering. Mein Name ist Katja Schlonski. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Bevor wir zum Stück kommen, ein paar Worte zum Jungen Theater. Als die Kammerspiele im Jahr 2014 zur Box umfirmiert wurden, übrigens mit Unterstützung der Kreissparkasse und der Schwarz-Stiftung, bedeutete dies einen Quantensprung für die Kinder- und Jugendarbeit am Theater Heilbronn. Nicole Buhr ist seit 2016 in verschiedenen Funktionen dabei. Seit der Spielzeit 2021-22 leitet sie das Junge Theater. Was macht für dich dieses Kinder- und Jugendtheater aus?
Wir kommen wirklich mit sehr vielen verschiedenen jungen Menschen in Kontakt. Und da ist es wunderbar, einfach den Austausch zu suchen. Und das habe ich über die Jahre ja erlebt. Ich habe ja auch wahnsinnig viele Vorstellungen betreut, wie unterschiedlich das sein kann, was man durch die Kinder und Jugendlichen lernt. Also auf einen Punkt gebracht, junges Theater macht für mich einfach sehr viel an gemeinsamer Austausch aus.
Ihr generiert das Publikum von morgen, muss man sagen. Und da gilt es ja auch, Berührungsängste abzubauen, die vielleicht haben gegenüber dem Theater, und eine gewisse Nähe aufzubauen, ne?
Genau, also Berührungsängste bestimmt. Die wollen wir auf jeden Fall sehr gerne abbauen. Aber wir sagen immer, das ist nicht das Publikum von morgen, es ist unser Publikum von heute. Und im besten Fall natürlich behalten sie Theater in positiver Erinnerung. Und der berühmte Satz ist immer, den ich mal gehört habe oder den man immer mal wieder in ähnlicher Form hört, wenn Kinder rausgehen, wenn Jugendliche rausgehen, von, naja, so scheiße war es ja gar nicht oder der Film war cool. Und das Schönste ist natürlich, wenn man im Rausgehen hört, dass sie sagen, oh ja, können wir nochmal wiederkommen, können wir nächste Woche wiederkommen. Das ist natürlich dann richtig schön. Aber gerade von Jugendlichen ist wirklich das schönste Kompliment, ja, so scheiße war es ja gar nicht.
Nun zeigt ihr diese Uraufführung, die fantastische Verwandlung der Familie F, und die ist entstanden in monatelanger Zusammenarbeit mit der Hölderlin-Grundschule in Laufen mit Drittklässlern. Auch das erzählt ja im Grunde viel über eure Idee von Theater für Kinder und junge Menschen.
Genau, also der Grundgedanke war eben wirklich, wie kann man unser Publikum, unser sehr junges Publikum, auch schon früher einbeziehen in den Entwicklungsprozess von dem, was wir hier tun. Und wir haben eben immer das Problem, wir sind Erwachsene und entscheiden, was ist für die Kinder und für die Jugendlichen richtig auf dem Spielplan. Und einerseits ist das bestimmt auch gut, dass wir das tun. Wir haben natürlich Erfahrungswerte, aber wir haben natürlich auch irgendwie vergessen, wie es war, als wir jünger waren. Und deswegen war das für mich so eine interessante Möglichkeit, die Kinder und Jugendlichen oder Kinder in dem Fall in die Autorenschaft mit reinzuholen und in die Entscheidung, welches Thema möchten sie denn auf der Bühne sehen. Weil sie hier tagtäglich mit auf die Bühne zu holen, bringt dann doch nochmal immer andere Probleme mit sich. Und das fand ich einen spannenden Weg. Den haben wir in etwas kleinerer Form im Vorfeld auch schon mal ausprobiert. Und dann bin ich eben auf Christina Kettering zugegangen, die ich auch schon kenne, und habe sie gefragt, hast du schon das gehört, wurde sowas schon mal gemacht und hast du Lust, das mitzumachen? Und dann hat sie gesagt, sie hat es noch nie gehört und sie hat aber Lust, das auszuprobieren. Der Start war eben mit meiner Kollegin, der Theaterpädagogin, mit Natascha Mund, mit Christina und mir. Wir sind dann eben als Dreierteam in die Schulen gefahren und haben dann natürlich tolle Klassenlehrerinnen gehabt, die uns ihre Kernzeit zur Verfügung stellen und haben wirklich mit der kompletten dritten Jahrgangsstufe, nicht ausgesucht mit irgendwie 10 Kindern, die da Lust drauf haben, sondern wirklich mit der kompletten dritten Jahrgangsstufe gearbeitet. Also vor allem haben wir gemerkt, dass es ganz toll für die Kinder ist, das haben uns auch die Lehrerinnen zurückgemeldet, dass die sich mal so ausdrücken können in dem, was sie beschäftigt. Und für die einen war es eben das Malen. Ich erinnere mich da noch ganz am Anfang, wo ein Mädchen hat da ganz fantastische Sachen von einem verrückten Professor mit einer Spinne und einer fleischfressenden Pflanze. Andere waren eben auf Abenteuer im Baumhaus mit ihren Freundinnen. Die nächsten waren ganz viel mit ihren Haustieren beschäftigt. Das war in meiner Gruppe, die ich am Anfang hatte. Andere hat es in andere Gefilde getrieben. Das Schöne war ja, wir haben die Kinder ja auch drumherum erlebt und dieses gemeinsam Zeit mit den Kindern verbringen, da lernt man ja fast noch mehr über sie als in den Aufgaben, nenne ich es mal, die wir da gegeben haben.
Damit Sie nun einen kleinen ersten akustischen Eindruck zum Entstandenen bekommen, hören wir mal in eine Anfangsszene rein.
Der Tag, bevor es passiert.
Bevor einer ganz normalen Familie, ein Vater, zwei Kinder.
Naja, fast ganz normal.
Lou, Mika, wo seid ihr denn? Also wirklich jetzt, das ist nicht mehr lustig. Lou, warum gehst du nicht an dein Handy?
Oh. Ja, also jedenfalls, dieser Tag, bevor es passiert, ist am Anfang ein ganz normaler Tag.
Wie jeden Tag muss ich gemeinsam mit Mika nach der Schule nach Hause laufen.
Dabei bin ich groß genug. Alle anderen in meiner Klasse dürfen schon allein nach Hause gehen.
Jeden Tag muss ich warten, wenn ich früher Schluss habe als er.
Ja, und ich muss warten, wenn ich früher Schluss habe. Unter gar keinen Umständen darf ich einen Fuß alleine vom Schulgelände runtersetzen.
Was da alles passieren könnte.
Was dann passiert, das ist ein Rollenwechsel mit Hilfe eines Zauberschranks. Die Kinder, Lou und Mika, werden groß und damit zu Entscheidern. Ihr besorgter Vater wird dagegen zum Kind. Autorin Christina Kettering erzählt, wie es zu dieser Geschichte kam.
Niemand von uns hatte es in dieser Form schon mal gemacht. Also haben wir einfach viel ausprobiert und gesprochen, wie wir überhaupt an die Schüler rantreten wollen, wie wir diese Geschichten sammeln wollen. Und dann erst, also im Januar diesen Jahres, 2024, sind wir zum ersten Mal in die Schulen gegangen und haben in einem Abstand von circa 6 Wochen jeweils Workshops gemacht, sehr intensive Workshops mit den dritten Klassen an der Hölderlin-Grundschule. Also auch in den Workshops haben wir uns rangetastet und sehr viel ausprobiert. Die Kinder waren sehr offen, wussten aber, glaube ich, auch nicht so richtig, was am Ende dabei rauskommen sollte oder was das Ziel davon ist, dass auch gerade über diesen langen Bogen, es war ja dann auch für die Kinder eben ein Projekt, das über ein halbes Jahr ging, also haben sie auch immer wieder gerne vergessen, warum wir da sind. Und auch für uns war es ja was eine Herausforderung. Also wie schafft man es, vor allem in den jeweils sehr kurzen Zeiten, etwas zu produzieren, mit dem ich dann auch arbeiten kann. Das war ja schon insofern zielgerichtet. Also ich hatte im Kopf, ich muss ja was daraus machen. Gleichzeitig sollten es aber offene Workshops sein, die die Kinder jetzt nicht in eine Richtung zwingen.
Also du warst tatsächlich von Anfang an involviert. Und wie darf man sich das dann vorstellen? Habt ihr Tipps gegeben? Habt ihr Themen, Ideen vorgegeben? Oder wie seid ihr da vorgegangen? Oder habt ihr die Kinder ganz frei assoziieren lassen?
Wir haben erstmal angefangen damit, was überhaupt Theater ist oder Schreiben fürs Theater, was der Unterschied ist zum Geschichtenschreiben, wie sie das aus der Schule auch schon kannten. Also das in der dritten Klasse hat man schon mal eine Kurzgeschichte geschrieben und bearbeitet, was das ist, aber was ein dramatischer Text ist, nicht so sehr. Also habe ich vor allem Übungen auch gemacht dazu, was ein Gespräch, also ein Dialog ist über die Gesprächssituation, die Kinder kennen, der Konflikt, also der Streit, den sie auch aus ihrem Alltag kennen. Und das war schon eine Herausforderung, diese besondere Textform zu vermitteln. Ja, dann haben wir Impulse reingegeben, kleine. Das hat sich, glaube ich, im Verlauf der Workshops so ein bisschen herauskristallisiert, dass wir auch gemerkt haben, die brauchen mehr Impulse und mehr Vorgaben, als wir gedacht haben. Und anfangs haben wir eher allgemeinere Fragen gestellt oder so kleine Impulse reingegeben. Und merken aber, es braucht einen stärkeren Rahmen.
Lu und Mika erzählen im Stück aus ihrem Leben mit dem alleinerziehenden Vater.
Unser Haus ist stabil. Es ist aus Sorgen und Angst gebaut. Unser Haus ist eine Festung mit einem Graben drumherum. Fast so tief wie der Rhein und so breit wie die Spree.
Mein Bruder übertreibt gern.
Zinnen auf dem Dach und Schießscharten.
Von wegen?
Unser Vater baut.
Er bleibt zu Hause und arbeitet am Computer. Und wenn er nicht am Computer arbeitet, dann baut er das Haus um.
Ja. Er baut doppelte Böden und Geheimwände, Türen, hinter denen nichts ist, und Treppen, die ins Nichts führen, um die Angreifer zu verwirren,
was
sagt er.
Für Angreifer?
Na, man weiß ja nie.
Aber wir werden selbst schon ganz verwirrt.
Wir steigen die Treppen hoch zu unserem Zimmer und stattdessen landen wir draußen.
Wir öffnen eine Tür, weil wir aufs Klo müssen und denken, da ist das Bad. Stattdessen knallen wir gegen eine Wand.
Ich könnte schwören, dass da gestern noch das Bad war.
Oder letzte Woche. Da bin ich vom Esstisch aufgestanden, um in mein Zimmer zu gehen. Hausaufgaben machen.
Klar.
Oh, Mika. Und plötzlich war der Flur ein Labyrinth. Darin habe ich mich verirrt.
Und hattest du denn von Anfang an eine Ahnung davon, welche Kernthemen die Kinder vielleicht aufs Tablett bringen würden? Oder hattest du eine Vorstellung, welche Themen du gerne bearbeiten würdest?
Nee, ich glaube nicht, nein.
Ihr habt dann aus diesen Workshops heraus Szenen entwickelt. Erstmal Szenen entwickelt, mehrere Szenen, die dann schulintern aufgeführt wurden von Box-Schauspielerinnen und Schauspielern. Und daraus durften dann die Schüler, also ein ganz demokratischer Prozess, durften die Schülerinnen und Schüler auch aussuchen, welches Thema sie am meisten interessiert. Ist das irgendwie gelenkt worden oder kam das tatsächlich allein aus den Reihen der Schülerinnen und Schüler?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind uns selber nicht ganz sicher, wie sehr wir das beeinflusst haben. Also wir haben natürlich die Texte der Schüler und Schülerinnen genommen, aber für diese Inszenierung vor der Schule brauchten wir natürlich etwas, was die Schauspieler auch spielen können. Also habe die nicht stark bearbeitet, aber ich habe sie zusammengeführt in eine Dramaturgie, die schon einen Bogen jeweils oder eine kleine Geschichte aus dem, was die Kinder uns gegeben haben, destilliert. Und ich habe auch kleine Einführungen oder Übergänge geschrieben, damit das halt, ja, jeweils eine Geschichte ist, die auch spielbar ist auf der Bühne. Und natürlich, so sehr man auch versucht, das neutral zu halten, gibt es dann Dinge, die einfach besser funktionieren auf der Bühne oder die krachiger, witziger sind.
Wie dürfen wir uns denn das Material vorstellen, das ihr da entwickelt habt, das die Kinder eben auch vorgelegt haben?
Also sie haben auf ganz unterschiedliche Art die Themen bearbeitet. Also hatten wir eine große Materialfülle und haben die dann immer verschriftlicht oder aufgenommen. Wir hatten Bilder, wir hatten kleine Szenen, die tatsächlich manchmal auch schon dialogisch waren. Manche Kinder haben sich leichter damit getan, Geschichten zu schreiben.
Wie fügt man das dann zusammen? Erfindet man dann oder wie entwickelt man dann auch die Sprache fürs Theater?
Ja, es war eine Herausforderung.
Inwiefern?
Es ist halt ein sehr, sehr großer Materialberg, aus dem jeweils eine kleine Geschichte gesucht werden muss. Das heißt, ich musste Dinge aussortieren, ich musste auch Sachen weglassen. Es war auch eine schwierige Frage für mich, wie wichtig es ist, dass möglichst viele Kinder ihre Texte wiedererkennen oder ihre Ideen. Also habe ich schon versucht, wenn ich einen Text nicht mit reinnehme, dann zumindest vielleicht einen Aspekt der Idee wieder auftauchen zu lassen. Es sind Ideen, die nicht ich gesucht habe oder die ich nicht entwickeln konnte, sondern ich musste aus etwas, was schon da ist, etwas bauen. Das war nicht so einfach manchmal.
Du hast ja auch sehr schnell arbeiten müssen, denn diese Workshops, die gingen ja bis zum Sommer und jetzt ist dann, im Oktober ist Premiere jetzt. Hast du dich da ein bisschen unter Druck gefühlt, auch zeitlich?
Ja, also Druck ist vielleicht das richtige Wort, ja. Das war schon sehr sportlich.
Die fantastische Verwandlung der Familie F. kam dann doch pünktlich am 13. Oktober auf die Bühne des Jungen Theaters. Beliebte Kinderfantasien.
Wenn ich groß bin, dann bleibe ich die ganze Nacht auf und zocke.
Ich werde auch die ganze Nacht wach bleiben und jeden Tag Donuts essen. Zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendbrot. Und ich werde niemandem was abgeben.
Ich werde riesig sein und mutig. Und ich werde mich alles trauen. Vom 10-Meter-Brett springen, nachts allein in den Keller gehen, Spinnen streicheln.
Ich werde nur noch zum See gehen, mit den anderen. Ich werde allein mit dem Bus in die Stadt fahren. Dort werde ich 1000 Abenteuer erleben.
Ich werde viel größer sein als Robin und ihm sagen, dass er blöd ist.
Papa kann mir gar nichts mehr sagen. Und sonst auch niemand.
Ich werde mir nie wieder die Zähne putzen und auch nicht mehr in die Schule gehen.
Ich werde allein mit dem Schiff nach Südamerika reisen. Oh, Lea wird platzen vor Neid. Und Luis, der wird mich bewundern.
Cosima Fischlein und Chris Carsten Roman als Lou und Mika waren da zu hören. Kinder an die Macht, erinnert ihr euch daran, an das Stück, was Grönemeyer gesungen hat? Das ist viele Jahre her, da wart ihr wahrscheinlich noch gar nicht geboren oder selber Kinder. Wie nah ist euch dieses Stück mit seiner Thematik eigentlich? Es ist ja im Kern in den Köpfchen von Drittklässlern entstanden.
Also ich kann total nachfühlen, dass es die Kids so mitreißt, diese Thematik, groß sein und auch bestimmen dürfen. Ich hatte das auf jeden Fall auch, wenn ich mich zurückerinnere, so diesen Drang nach selbstständig sein wollen und irgendwie für mich meinen Tag strukturieren und so weiter und so fort. Ja.
War für mich auch ein Thema. Nur, dass ich das natürlich als Kind ein bisschen naiver gesehen habe, dass ich auch dachte, dass wenn man größer ist und erwachsen ist, dass man halt alles darf und ja, ohne Regeln und so. Aber wenn man natürlich dann da reinwächst, dann weiß man, oh, da ist einiges, was so noch dazugehört. Man möchte dann lieber mal auch mal wieder Kind sein.
Ich meine, das Stück stammt ja so aus den Köpfen der Kinder, dass da auch dieser Gedanke, der sich um Verantwortung und so weiter dreht, noch gar nicht so wirklich drinsteckt, sondern, ah ja, cool, ich kann Süßigkeiten essen, wann immer ich will, ich kann raus, wann immer ich will, zum See, wo ich eigentlich nicht hin darf. Aber klar, wie der Kollege schon sagt, gehört einiges mehr dazu.
Thomas Fritsche, du bist seit Jahren als Schauspieler unterwegs und hast auch viel Kinder- und Jugendtheater gemacht. In dieser Uraufführung übernimmst du nun den Part des Vaters. Der ist ja zunächst mal sehr streng, bis die Kinder dann den Spieß umdrehen und sie das Sagen haben. Welchen Lernprozess muss dieser Papa durchlaufen?
Vielleicht da anfangen, dass der Vater schon ein besonderes Modell ist, also dass er sehr besorgt ist, sehr fürsorglich, sehr überbesorgt und eigentlich den Kindern wenig Freiraum lässt, wenig Möglichkeiten, sich zu entfalten. Also schon ein bisschen übertrieben quasi. Und das ist in dem Stück so ziemlich stark so dargestellt. Und das erkennt er, dass das zu viel ist. Das ist ein Lernprozess, den er dann schon durchmacht.
Und wie kommt er damit klar, in diese Rolle des Kindes dann selber zurückgeworfen zu sein?
Ja, ich glaube, das macht ihm relativ viel Spaß, weil er sonst eher so ein Kontrollmensch ist. Und nachdem er die Kontrolle dann abgibt und sich eigentlich wie so ein Kind ganz frei verhält, hat er eigentlich viel Spaß bei der Sache. So.
Wie seht ihr denn eigentlich diese Thematik, die die Kinder offenbar schwer bewegt, sonst hätten sie das nicht zu Papier gebracht, aus eurer Erwachsenenperspektive heute?
Also ich finde es ganz interessant, dass die Kinder sich diese Sache so überlegt haben, weil ich glaube, dass es auch ein ziemlicher Spaß ist. Also einmal den selber groß sein zu können und die Erwachsenen in der kleinen Rolle zu sehen, also den Spieß mal sozusagen so ein bisschen umzudrehen. Und für mich ist es auch so ein bisschen wirklich eine Komödie für Kinder. Also im besten Fall, wenn die viel lachen, dann haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Aber es steckt natürlich auch eine Botschaft an die Großen vor allem, glaube ich, drin, dass sie eben die Kinder nicht überfrachten sollten mit Regeln und mit zu viel Sorge, sondern die auch mal freilassen, ihnen auch was zutrauen.
Cosima und Chris, wie ist das für euch? Auch ein großer Spaß?
Also klar, das Stück macht Spaß zu spielen, weil wir auch in ganz viel Überzeichnung hineingehen. Aus meiner heutigen Perspektive würde ich sagen, bitte bleibt Kind, solange ihr könnt. Wenn ich jetzt 10, 11, 12-Jährige auf der Straße sehe, sind das alles schon so, also eigentlich kleine Mini-Erwachsene, die herummarschieren. Und ich finde, es lastet schon irgendwie mittlerweile ein großer Druck und irgendwie auch so ein Zeitdruck, vor allem irgendwie auf den Kids möglichst schnell erwachsen zu sein, auch vom Äußeren her, und diese Verspieltheit irgendwie verloren geht.
Chris, siehst du das auch so?
Ich würde noch sagen, wir haben ja hier auch in diesem Stück ein Thema, was auch reingebracht wurde, was nicht gesagt wird, das Thema Corona, wie die Entwicklung auch, wie auch Erzieher eben sagen, wie die schon geschädigt ist dadurch, dass sie halt keine Freunde sehen durften und das Sozialleben einfach komplett weg war. Und natürlich auch, wie die Eltern sich dann eben verhalten haben in den häuslichen vier Wänden. Ich finde, das ist auch noch ein wichtiges Ding, das wir da halt behandeln. Ich habe mich auch gefragt, wann kommt das Corona auf die Bühne? Und ich finde es relativ schnell, wie es jetzt hier auf die Bühne geschrieben wurde.
Dazu sagt Autorin Christina Kettering:
Das ist etwas, das ich reingegeben habe. Das kam nicht von den Kindern als Thema selbst. Das haben die nicht thematisiert. Aber das war etwas, von dem ich dachte, das ist so präsent, ohne dass sie selber darüber sprechen, einfach in, auch in der Entwicklungsverzögerung vielleicht, die eingesetzt hat, in der Verstärkung von Problemen, auch von psychischen Problemen, in so, die mich auch schockiert haben in so einem jungen Alter und in der Menge, dass ich dachte, also das liegt halt die ganze Zeit da, ich kann das nicht ignorieren, das muss irgendwie rein als das Hintergrundrauschen, das auch die Erklärung bildet für die Ängste des Vaters und für die Sehnsucht der Kinder. Und das ist ja auch genau dieses Verhältnis von Freiheit und Verantwortung und Regeln und was macht gesellschaftliches Zusammenleben aus und wie verhandelt man das, Dinge sind, die ja mit der Corona-Zeit noch mal stärker offenbar wurden. Ja, und das schwelte für mich da drin, das war, glaube ich, wichtiger für mich als jetzt dieser Erziehungsaspekt.
Stefanie Roschek hat diese Vorlage als Regisseurin für die Bühne umgesetzt. Auch mit ihr habe ich mich unterhalten. Stefanie, du bist seit der Spielzeit 2020-21 nun an der Box, erst als Regieassistentin, mittlerweile hast du auch als Regisseurin 3 Stücke betreut. Dies ist das 3. Stück. Was macht es für dich besonders, dieses Stück?
Ach, die ganze Herangehensweise und der Hintergrund der ganzen Geschichte, nämlich, dass Kinder mit entscheiden dürfen, was sie gern auf der Bühne sehen wollen und nicht nur, was hättet ihr gerne, sondern wirklich mitbestimmen dürfen und sagen dürfen, das wollen wir sehen oder das wollen wir nicht sehen und das interessiert uns.
Das sind ja mehrere Szenen entstanden in dieser Schreibwerkstatt, die eben über Monate ging. Was war da an Ideen dabei?
Wir hatten eigentlich 3 verschiedene Szenarien. Wir hatten eine Alltagssituation, auch eine Familie, die in einen Streit gerät. Und da gab es so den Obertitel Zankapfel oder auch Äpfel, die miteinander streiten. Und wie findet ein Streit in aus unterschiedlichen Sichtweisen statt? Und wir hatten ein großes Thema Angst, wo ein Kind Angst hat und die Angst auch mit auf der Bühne ist, wo man dann ganz wunderbar mit Bildern die Angst sitzt im Nacken spielen konnte und dann eben die Thematik Kinder werden groß, Eltern werden klein.
Christina Kettering hat eben als Stückschreiberin dann diese Thematik aufgegriffen. Also wir sehen ja eine Rollenumkehr. Die Kinder sind plötzlich die Bestimmer und schlüpfen in die Rolle der Erwachsenen mit allen Konsequenzen.
Ja, auch dahingehend erstmal beginnend, oh, wir sind jetzt groß, wir haben Freiheiten, wir können machen, was wir wollen. Damit beginnt es ja mit so einer Leichtigkeit und Naivität, wenn Kinder jetzt groß sind, was da immer mit einhergeht, sagen zu können, ich kann machen, was ich will. Um dann zu merken, naja, wenn man Verantwortung für jemanden hat, dann sorgt man sich auch um ihn. Und die Geschichte beginnt ja im kleinen Kosmos Familie und wird dann so ein bisschen größer, wenn man merkt, die ganze Schule, die Klassenkameraden sind auch groß geworden. Und wie funktioniert eigentlich das Zusammenleben? Und darüber haben sich ja die Kinder, als sie noch klein waren, über die ganzen Regeln des Vaters geärgert, der natürlich auch sehr Helikoptervater ist und übertreibt mit seinen Sorgen und seinen Regeln. Aber die Kinder auch verstehen, warum es Regeln eigentlich gibt und auch, dass es ohne Regeln nicht funktioniert.
Diese Regiearbeit ist nun auch für dich eine ganz besondere, also sowohl was die Entstehungsgeschichte des Stücks angeht, als auch was die Arbeit dann konkret betrifft. Wie würdest du das beschreiben?
Normalerweise hat man als Regie so ein Jahr vorher bis 3/4 Jahr vorher weiß man, welches Stück man inszeniert und hat dann Zeit, sich darauf vorzubereiten, sowohl inhaltlich, worum es geht, als auch, wie man das Ganze vielleicht inszenieren will und entsprechend auch Bühne und Kostüme mit ins Boot holt und da schon entwickelt. Und das Besondere jetzt hier war, wir haben ein Bühnenbild entwickelt, obwohl wir noch gar kein Stück und noch kein konkretes Thema hatten. Wir hatten 3 große Überthemen, Familie, etwas Zauberhaftes und Perspektivwechsel als große Überthemen. Und damit umzugehen und sich auch nicht vor den Proben konkret auf eine Geschichte so vorzubereiten können, das war eine Herausforderung. Nämlich auch da erst mit Probenbeginn sich wirklich mit dem Stück auseinandersetzen zu können. Und wie funktioniert das Stück? Und
hattet ihr die Option, auch noch kleine Änderungen vorzunehmen, auch sprachlich vielleicht noch was zu verändern?
Ja, also wir waren da in sehr engem Austausch mit Christina, die, wenn wir Vorschläge haben, haben wir ihr das geschickt. Sie hat drüber geschaut und vielleicht noch kleine Änderungen mit reingebracht. Oder wir haben gesagt, oh, irgendwas funktioniert da nicht. Und sie hat dann nochmal den Anfang neu geschrieben oder das Ende dann jetzt zum Schluss nochmal neu geschrieben. Und das war ein sehr großer Vorteil, dass zum einen Christina natürlich auch schon von Anfang an in das Projekt mit eingebunden war, in den Schreibwerkstätten, und wir im direkten Austausch mit ihr sein konnten.
Lasst uns doch alle gemeinsam neue Regeln überlegen.
Alle sind einverstanden. Jemand sagt,
es sollte jeden Tag Käsekuchen geben.
Ich bin allergisch gegen Milchprodukte,
sagt ein anderer.
Käsekuchen sollte verboten sein.
Ich hasse Klavierspielen,
ruft ein anderer.
Klavierspielen sollte verboten werden.
Nein,
rufen andere.
Wir lieben Klavierspielen.
Alle reden durcheinander.
Jeder ist irgendwie beleidigt.
Niemand hört sich mehr richtig zu.
Da steht Lou auf, ruft ganz laut.
Stopp!
Keiner hört.
Stopp!
Sie ruft nochmal.
Stopp!
Ein Moment ist es ganz still. Und alle starren zu Lou.
So wird das nichts. Jeder hat andere Vorlieben. Jeder will was anderes. Ich schlage deshalb vor, dass es gar keine Regeln mehr gibt. Dass jeder machen kann, was er will. Dann gibt es keinen Streit und alle sind glücklich.
Ein Moment ist es ganz still. Dann bricht Jubel aus. So beschließen wir, keine Regeln mehr zu haben.
Und wir feiern unseren Entschluss. Am Lagerfeuer. Am See.
Eine Szene gegen Ende des Stücks. Soweit dieser kleine akustische Blick hinter den Vorhang. Ach, überhaupt, Stefanie, was lässt sich zum Bühnenbild von Eileen Kalb erzählen?
Wir sitzen hier in der Box und schauen auf das Bühnenbild, worüber du eben gesprochen hast, und sehen, es ist alles überdimensioniert, kann man sagen, ne?
Ja, überdimensioniert. Es war dann doch sehr groß der Fokus auf Perspektivwechsel. Deswegen sind die Rückwände, die wir haben, auch angeschrägt, damit man mal auch eine andere Sichtweise als Zuschauer auf ein Bühnenbild hat. Und auch dahingehend, dass man mit zu großen Stühlen, wer drauf sitzt, wirkt halt sofort klein. Und auf normal großen Stühlen wirkt man normal. Und das war alles schon eigentlich ein großer Punkt, Perspektivwechsel. Und ein Bühnenbild, mit dem wir, egal welche Geschichte es dann wird, arbeiten können und es viele Spielmöglichkeiten für uns gibt.
Was bleibt für die großen und kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer am Ende des Stücks und was bleibt für die Darsteller? Gibt's für euch ein Fazit? Also sowas wie ein Fazit für das Stück? Cosima?
Ui, schwierig. Wir waren sehr lange und sind auch nach wie vor am Rumbasteln, was quasi so unser Stückfazit angeht, verrate ich jetzt mal, also auch das Ende. Und so eine richtige Conclusio haben wir da gar nicht.
Ja, aber ich finde aber, was du gerade gesagt hast, lasst Kinder Kinder sein. Also auch eine Botschaft, so ein Fazit an die Eltern, lasst sie machen, gebt ihnen Zutrauen, lasst sie auch Kinder sein, erwartet nicht zu viel, dass sie schon funktionieren und alles. Also das ist schon so eine Botschaft zumindest, vielleicht so ein Fazit.
Und vielleicht auch so ein Stück weit das Aufeinander-Eingehen, also von beiden Seiten. Die Erwachsenen können das bewusster steuern, sage ich mal, oder angehen als die Kinder, aber das Aufeinander-Eingehen und einander zuhören, ja, wie wichtig das eigentlich auch ist, den Kindern zuzuhören, ja.
Und zum Schluss noch einmal zurück zum Jubiläum und der Leiterin des Jungen Theaters, Nicole Buhr. 10 Jahre Box, dieses Stück, diese Uraufführung ist nun der Auftakt für eure Jubiläumsspielzeit. Die erste Premiere hat ja bereits stattgefunden, Peterson und Findus in deiner Regie. Das ist ein Stück für die ganz Kleinen, aber ihr wollt ja auch Repertoire eben für alle Altersklassen bieten. Da stehen nach der Uraufführung von Die fantastische Verwandlung der Familie F noch weitere spannende Stücke auf dem Programm. Wir können nicht alle Stücke hier erwähnen, trotzdem möchte ich dich fragen, was liegt dir noch besonders am Herzen?
Da bin ich natürlich jetzt nicht ganz objektiv. Also ich fange halt nächste Woche dann auch schon mit den Proben für Mario und der Zauberer an. Das ist das komplette Kontrastprogramm eigentlich zu Peterson und Findus, gerade vom Alter her, von der Thematik her. Und sagen wir mal so, mir liegt grundsätzlich am Herzen, dass wir eine Bandbreite haben, dass wir wirklich möglichst verschiedene Stoffe haben und natürlich eben für ein großes Altersspektrum, aber diese Verschiedenartigkeit der Stoffe. Und sonst liegt mir jedes Stück irgendwo am Herzen, was wir auswählen, weil jedes ist was Besonderes. Also ich freue mich auch sehr auf die deutschsprachige Erstaufführung von Geschichte eines Nein, weil es, finde ich, auf sehr, sehr leichte Weise und doch sehr eindrücklich eben ein Thema erzählt, was uns alle irgendwo angeht. Vielleicht Frauen noch ein bisschen mehr als Männer, aber irgendwie betrifft es uns beide, dieses, wo setzt man Grenzen, wo sagt man eben mal Nein, weil es eben einen zu sehr tangiert. Und aber auch auf 35 Kilo Hoffnung freue ich mich sehr, weil es einfach so ein Thema ist, wenn man nicht ins Raster passt, fällt man gerne durch. Und wie geht man damit um, mit dem, dass man eben nicht so die Normen erfüllt, die von Schule und Gesellschaft vorgegeben werden?
Und dann ist ja auch die Brücke zwischen Jung und Alt sehr viel breiter geworden in den letzten Jahren. Also ihr setzt auch wieder auf ein junges Publikum, das mit Eltern oder Großeltern in die Box kommt. Es gibt auch wieder ein Abendprogramm in der Box. Warum war euch das wichtig?
Ja, weil ich grundsätzlich diese Grenze zwischen dem jungen Theater und dem Abendspielplan nur bedingt gut finde. Ich finde es gut, dass man auf die Themen der jungen Leute eingeht, aber dass man da so eine strikte Grenze setzt zwischen Theater für junges Publikum und Theater für erwachsenes Publikum, verstehe ich auch nicht, weil letzten Endes behandeln wir Themen, die für Menschen interessant sind und jeder hat ja so Lebensphasen, also Phasen in seinem Leben, wo man sagt, okay, jetzt ist das für mich interessant, in 2 Jahren ist das nicht interessant, in 10 Jahren ist es für mich aber wieder interessant. Das heißt, Themen, die uns in der Kindheit, Jugend beschäftigen, kommen ja auch in späteren Jahren wieder. Man guckt nur anders drauf. Und deswegen glaube ich, dass die Stücke, die wir für das junge Publikum machen, auch für ältere Menschen sehr, sehr bereichernd sein können, aber eben aus einer anderen Perspektive. Und da achten wir ja beim Inszenieren auch immer drauf. Gerade weil wir ja auch älter sind, haben wir ja dann auch eine andere Perspektive auf die Themen als die jüngeren Menschen. Und deswegen glaube ich, dass unser Theater für alle spannend ist.
Ein schöner Schlusssatz und damit auch das Ende dieser Podcast-Folge. Schön, dass Sie uns zugehört haben und gerne bis zum nächsten Mal. Eine neue Folge der Hörbühne erscheint am 7. November und da setzen wir das Thema Generationentheater dann einfach fort. Das Familienstück Die Schneekönigin von Jewgeni Schwarz nach Motiven von Hans Christian Andersen steht dann auf dem Programm. Bis dahin, machen Sie's gut, Ihre Katja Schlonski.